Hallo, schön, dass du heute diese Osterkirche besuchst. Ostern, das ist doch immer ein schönes Fest. Ostereier suchen und süße Schoko-Osterhasen naschen, beim Spazierengehen die geschmückten Osterbrunnen bewundern und die ersten blühenden Blumen in den Gärten entdecken. Es wird Frühling, die Natur erwacht wieder nach dem Winter. Aber weißt du eigentlich, warum wir Ostern feiern? Hast du Lust, dass ich es dir erzähle? Dann lass dich mitnehmen auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, gut 2000 Jahre zurück. Auf geht's! Und nimm dir ein kleines Osterkörbchen mit. Entschuldigung, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Maria. Meine Schwester Martha und mein Bruder Lazarus sind Freunde von Jesus. Von ihm hast du bestimmt schon mal gehört. Jedes Weihnachtsfest feiert ihr seine Geburt. Aber er ist jetzt kein Baby mehr, sondern ein junger Mann von circa 30 Jahren. Und er lebt wie ich in Israel. Zu der Zeit war unser Land von den Römern besetzt. Dort befinden wir uns gerade, vor den Toren der Hauptstadt Jerusalem. Komm doch ein Stück mit. Einzug nach Jerusalem. Hier ist gerade echt was los. In dieser Woche wird das Passafest gefeiert. Ein Fest, bei dem wir uns an den Auszug von unserem Volk aus Ägypten erinnern. Es ist ein frohes Fest und wer es irgendwie einrichten kann, reist nach Jerusalem, um dort bei den Festlichkeiten dabei zu sein. Auch Jesus will in Jerusalem mit seinen Freunden feiern. Die Stimmung ist ausgelassen, er ist umringt von einer ganzen Menschentraube. In der letzten Zeit hat er unglaubliche Wunder vollbracht. Stell dir vor, er hat sogar meinen Bruder, der gestorben war, wieder lebendig gemacht. Wir sind alle überzeugt, dass er der angekündigte Retter, der Messias ist. Aber er hat auch Feinde. Das sind die obersten religiösen Führer, denen es nicht passt, was er tut und sagt. Er reitet auf einen Esel durch das Tor nach Jerusalem ein. Die Leute werfen ihre Umhänge und Kleider vor ihn auf den Weg. Sie wedeln mit Palmenzweigen und rufen laut: Hosianna, dem Sohn Davids! Das heißt, Ehre sei Gott. Manche Leute finden das unpassend. Sie wollen die Freunde von Jesus aufhalten. Aber das klappt nicht. Sie lassen sich die Feierlaune nicht verderben. Komm ein bisschen weiter und lass uns mal einen Blick in den Saal werfen, wo Jesus mit seinen engsten Freunden, den 12 Jüngern, gerade Platz genommen hat, um zu feiern. Das letzte Abendmahl. Schau, da haben sie wirklich einen schönen Saal angemietet. Zum Passafest gehört nämlich auch ein abendliches Festessen. Und es gibt einen leckeren Braten, den man bei euch auch oft zu Ostern isst, nämlich einen Lammbraten. Alles hier auf diesem Tisch erinnert uns an die Zeit der Sklaverei in Ägypten. Schau dir die verschiedenen Dinge auf dem Tisch ruhig an und lies, was sie bedeuten. Zum Beispiel da, der Krug mit dem Salzwasser. Er erinnert an alle unsere vergossenen Tränen in Ägypten. Und entdeckt ihr die Schüssel mit der braunen Paste? Sie symbolisiert den Lehm, aus dem wir die Ziegel herstellen mussten für die Ägypter. Eine harte, schwere Arbeit. Aber Gott hat uns befreit. Das feiern wir heute. Außerdem steht da noch ein Kelch und ein Teller mit ungesäuertem Brot. Das nennt man Matzen. Als Jesus das mit seinen Jüngern teilt, sagt er auf einmal etwas Seltsames. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und beim Herumreichen des Kelches? Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Damit will Jesus sagen, dass er bald für sie sterben wird. Er will seine Jünger auf seinen Tod vorbereiten. Und er will, dass sie sich an diesen Moment mit ihm erinnern werden. So ist es tatsächlich gekommen. Wenn ihr heute sonntags in der Kirche das Abendmahl feiert, dann erinnert ihr euch genau an diese Begebenheit. Jesus hat noch etwas wirklich Seltsames gemacht. Er hat sich eine Schürze umgebunden, eine Schüssel mit Wasser genommen und hat sich vor alle hingekniet und ihnen die staubigen Füße abgewaschen. Das hat bei uns eigentlich immer ein Diener gemacht, denn die Füße waren vom Staub der Straße ganz dreckig. Aber Jesus, der war ja eigentlich der Chef und kein Sklave. Warum der das dann macht, fragt ihr euch? Nun, er hat selbst gesagt, dass er seinen Nachfolgern und allen Menschen damit ein Beispiel geben will. Bei Gott gibt es keine großen und kleinen, wichtigen und unwichtigen Leute. Alle sind gleich. Man sollte jeden achten und zuvorkommend behandeln, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Versuch es doch auch mal. Der Garten Gethsemane. Der Abend wurde spät, so wie das beim Feiern nun mal ist. Am Schluss brachen wir noch zu einem Abendspaziergang auf. In Jerusalem gibt es einen schönen Garten, wie einen Park, in den Jesus mit seinen Jüngern und uns Frauen oft gerne war. Der Garten Gethsemane. Lasst uns da mal mit hingehen. Inzwischen ist es Nacht. Wir sind alle sehr müde. Jesus möchte, dass wir noch beten. Er geht allein ein Stück in den Park hinein und betet. Das heißt, er spricht mit Gott. Der ist sein Vater. Er wünscht sich, dass die Jünger mitbeten. Gemeinsam ist man stark, nicht wahr? Er hat nämlich Angst, weil er, wie ich schon erzählt habe, weiß, dass er bald sterben wird. Aber die Jünger sind ihnen da leider keine Hilfe. Denen fallen die Augen zu, die sind einfach nur todmüde. Jesus weckt sie mehrfach auf. Umsonst, sie sind gleich wieder eingeschlafen. So ist Jesus mit seiner großen Angst ganz alleine. Vielleicht kennst du das auch, dass du traurig bist und dich dabei ganz alleine fühlst. Aber Jesus wird von Gott getröstet. Er weiß, der Weg, der jetzt kommt, wird schwer. Aber mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Das kannst du dir auch sagen, wenn es mal schwierig wird. Die Gefangennahme. Plötzlich wird es in den dunklen Garten unruhig. Flackernde Lichter nähern sich. Eine ganze Gruppe von Leuten kommt aus verschiedenen Richtungen auf Jesus und seine Jünger zu. Soldaten sind dabei, Schwerter blitzen im Schein der Fackeln in ihren Händen. Was ist da los? Was wollen sie? Die Jünger und Jesus sind doch ganz friedliche Leute. Ja, aber sie bringen Unruhe. Das, was Jesus sagt und wie er sich verhält, passt vielen nicht. Er sagt, was nicht richtig ist an ihren Tun, und wer lässt sich das schon gerne sagen, oder? Deswegen ist Jesus unbequem, und deswegen wollen sie ihn beiseite schaffen. Am besten still und heimlich. Und zwar ohne, dass es viele mitbekommen. Eine Nacht- und Nebelaktion. Jesus wehrt sich nicht gegen die Gefangennahme. Die Jünger aber wollen ihn verteidigen. Einer haut sogar im Eifer des Gefechts einem der Soldaten das rechte Ohr ab. Da bremst Jesus seine Jünger. Und stellt euch vor, so wie er immer Leute geheilt hat, kann er es auch in dieser Nacht selbst bei seinen Feinden nicht lassen und heilt das Ohr. Dann geht er mit. Freiwillig, während seine Jünger sich still und heimlich verdrücken. Judas, ein Jünger, der sich für eine gute Bezahlung von 30 Silbergroschen zu dem Verrat von seinem Freund hat bestechen lassen, ist am Schluss ganz unglücklich, als er sieht, was er angerichtet hat. Er bringt das Geld zurück, aber die Sache ist nun leider am Laufen. Komm mit, wenn du wissen willst, wie es weitergeht. Jesus vor den Hohepriestern und Hohen Rat. Verleugnung des Petrus. So. Hier sind wir nun auf den Hof von dem Haus des Hohepriesters. Das ist für uns Juden quasi der oberste Richter in allen religiösen Fragen. Er entscheidet und spricht Urteile. Allerdings hat er im Moment nicht das letzte Wort. Ich hatte doch erzählt, dass unser Land von den Römern besetzt ist. Deshalb kann er nur einen Vorschlag für ein Urteil abgeben. Seht ihr dort hinter dem Fenster die Silhouette von Jesus? Was man ihn beim Verhör wohl fragt? Vielleicht kann man ja hier vom Hof aus sogar etwas mitbekommen. Wenn das Feuer nur nicht so laut knacken würde. Aber immerhin ist es dadurch ein bisschen wärmer. Inzwischen ist es früh am Morgen, so gegen 4 bis 5 Uhr vielleicht. Einige Leute wärmen sich an Feuer. Soldaten, die vorhin im Garten Gethsemane mit dabei waren, aber auch Angestellte vom Hohenpriester. Und noch einer hat sich bis hierher heimlich geschlichen. Es ist der Petrus, ein Freund und Jünger von Jesus. Er will unbedingt wissen, was sie mit Jesus machen. Wie es jetzt wohl weitergeht. Ob Jesus wieder freikommt? Er friert, deshalb rückt er ein bisschen an das Feuer heran. Bleibt aber etwas im Dunkeln, weil er nicht erkannt werden will. Plötzlich wird er angesprochen. Hey, du da, du bist doch auch einer von denen, die immer mit Jesus unterwegs waren. Ich erkenne dich. Nein, da musst du dich irren. Ich kenne Jesus nicht, antwortet Petrus. Natürlich glatt gelogen. Eine Magd hakt ein und meint ihn an seiner Sprache zu erkennen, weil er denselben Dialekt wie Jesus spricht. Aber Petrus wiegelt auch da ab. Und so geht das insgesamt dreimal. Der Morgen dämmert gerade. Da kräht plötzlich ein Hahn. Petrus erstarrt. Jesus hat wieder einmal recht gehabt. Er hat es ihm am Abend auf den Kopf zugesagt, dass er ihn dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Petrus schämt sich sehr. So verhält man sich nicht gegenüber einem Freund. Beschämt geht er weg. Und Jesus? Der wird schuldig gesprochen. Nicht, weil er jemanden umgebracht hätte oder sonst ein anderes schlimmes Verbrechen verübt hatte. Sein Todesurteil lautet Gotteslästerung, weil er von sich behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Er sei der Messias, das heißt übersetzt der Gesalbte, auf den die Juden eigentlich gewartet haben. Auch weil sie sich den ganz anders vorgestellt haben, muss Jesus sterben. Ist das nicht ungerecht? Jesus vor Pilatus. Der Hohe Rat bringt Jesus nun zu Pilatus, dem römischen Statthalter von Jerusalem. Der soll ihr Urteil absegnen. Aber das haben sie sich etwas leichter vorgestellt, Pilatus zu überzeugen. Der findet nämlich nach seinem Verhör keinen Grund für ein Todesurteil. Er sagt: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Er möchte Jesus wieder freilassen. Aber die Ankläger drängen ihn zu einer Verurteilung. Und was tut Jesus? Er schweigt komplett. Dabei wird er verspottet, ausgelacht und geschlagen. Und für was? Dafür, dass man ihm vorwirft, der König der Juden zu sein. Die Soldaten machen sich darüber lustig. Sie verkleiden ihn wie einen König, legen ihm ein weißes Gewand ein und setzen ihm eine Dornkrone auf. Die trägt sich gar nicht gut. Jesus bekommt lauter Verletzungen von den Schlägen und von der Dornkrone. So zugerichtet wird er wieder zu Pilatus geschickt. Dort hat sich inzwischen eine große Menge an Leuten versammelt. Die sind bereits alle gegen ihn aufgehetzt und angestiftet worden von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und wissen genau, was sie zu tun haben. Sie sollen schreien: Kreuzige ihn, wenn Pilatus die Menge gleich fragen wird, was er mit Jesus tun soll. Und sie sollen sich einen anderen Gefangenen freiwünschen, nämlich Barabbas. Genauso passiert es dann. Pilatus fragt und die Menge schreit:
Und kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
Mehrfach fragt er, aber das Geschrei wird immer lauter und wütender.
Kreuzige ihn!
Kreuzige ihn!
Kreuzige ihn!
Kreuzige ihn!
Pilatus reicht es. Er lässt sich eine Schüssel mit Wasser bringen, wäscht demonstrativ darin seine Hände in Unschuld. Dann urteilt er ihren Wunsch nach, dass man Jesus kreuzigen soll. Weg zum Kreuz. Nun ist es ganz klar. Jesus wird sterben. Am Kreuz, das war die übliche Todesstrafe im Römischen Reich. Er wird abgeführt und muss ein großes, schweres Holzkreuz selber aus der Stadt heraus zu einem Hügel, den man Golgatha nennt, tragen. Er schleppt sich ab, aber er schafft es nicht. Leider kann auch ich nicht helfen. Die Soldaten halten uns weinende Frauen auf Abstand. Schon bald bricht er unter der Last von dem schweren Kreuz zusammen. Da kommt ein Mann vom Feld. Simon heißt er. Den schnappen sich die Soldaten kurzerhand, denn er ist ein kräftiger Bauer. Und er muss nun das Kreuz für Jesus bis nach Golgatha tragen. So kommen wir schließlich mit vielen Schaulustigen, aber auch Verwandten und Freunden, wie der Mutter von Jesus und auch seinen besten Freund Johannes, an der Hinrichtungsstelle an. Es ist alles wie in einem Albtraum. Wir können es kaum fassen. Vor einem Tag sind wir noch fröhlich lachend mit ihm auf dem Esel nach Jerusalem eingezogen. Und jetzt das. Das kann doch nicht wahr sein, habe ich gedacht. Aber leider ist dies das wahre Leben. Auch zwei weitere zum Tode verurteilte Verbrecher sind dort und werden mit Jesus gekreuzigt. Die Kreuzigung. Ich erspare euch die Einzelheiten und ich kann auch gar nicht hinsehen, wie sie Jesus auf das Kreuz legen, lange Nägel durch die Hände und Füße schlagen und ihm damit am Kreuz festnageln. Dann richten sie die drei Kreuze auf. Jesus hängt in der Mitte, daneben zwei andere Verbrecher. Da es bei den Römern üblich ist, dass man bei den Gekreuzigten lesen konnte, warum sie verurteilt wurden, hängt bei Jesus ein Schild. Darauf steht Inri, das heißt Jesus von Nazareth, König der Juden. Entdeckt ihr es? Seht ihr auch den Würfelbecher und das weiße Gewand? Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Die Soldaten haben die Kleidung der Verurteilten unter sich verteilt. Sie würfeln auch um das Gewand von Jesus. Entdeckt ihr auch den Stab mit dem Schwamm? Darüber hat Jesus etwas Essig hinaufgereicht bekommen, als er gerufen hat, dass er Durst hat. Und selbst kurz vor seinem Tod hat er sich noch um andere gesorgt. Seiner Mutter sagte er, dass Johannes jetzt wie ihr Sohn sein soll und umgekehrt Johannes, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum Jesus sich nicht selbst geholfen hat. Er hat doch schon so viele andere Wunder vollbracht. Schließlich ist er der Sohn Gottes und allmächtig. Der eine Verbrecher hat es auch nicht verstanden. Aber Jesus hat das für dich und mich gemacht. Jeder Mensch ist eigentlich von Gott getrennt, und das können wir auch nicht ändern. Nur Jesus konnte das, weil er unschuldig war. Er hat die Strafe der Trennung von Gott auf sich genommen, quasi als Stellvertreter für alle Schuld von allen Menschen. Deswegen ist der Weg zu Gott nun wieder frei und für jeden erreichbar. Dann ist er gestorben. Das war gegen 15 Uhr. Und in diesem Moment wurde es ganz dunkel am Himmel, obwohl es mitten am Tag war. Das war gruselig, und die Soldaten, die unter dem Kreuz alles mitverfolgt haben, die haben in dem Moment gesagt, tatsächlich, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Grablegung. Wie es dann weiterging? Nun, wir wollten Jesus auf keinen Fall einfach am Kreuz hängen lassen. Und da es die Feiertage waren, an denen wir Juden uns an strenge Vorschriften halten müssen, mussten wir uns beeilen und Jesus noch vor dem Abend in ein Grab legen. Das hat jemand freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ein Felsengrab, wie eine kleine Höhle. Dort wurde der Leichnam hineingelegt. Die Römer hatten Angst, dass womöglich jemand den Leichnam stehlen könnte. Deshalb ließen sie einen großen, schweren Stein, den man alleine gar nicht bewegen konnte, davor rollen. Dann mussten wir den Sabbat abwarten. Auferstehung. Am Morgen vom ersten Tag der Woche, nach dem Sabbat, haben wir uns verabredet. Wir Frauen wollen noch mal zum Grab. Wir möchten den Leichnam mit einem gut riechenden Öl einbalsamieren. Wenn wir schon sonst nichts mehr tun können, dann wenigstens das. Wir dachten uns, wenn wir den toten Jesus gleich in den Felsengrab liegen sehen, dann begreifen wir es vielleicht, dass er nun wirklich tot ist. Wir sind nämlich alle immer noch wie betäubt. Doch dann der Schock, als wir uns dem Grab nähern. Der schwere Stein ist weggerollt. Oh nein, es wird doch nicht jemand jetzt auch noch die Leiche geklaut haben. Lass uns schnell nachschauen. Los, rein in das Grab. Komm mit. Tatsache, es ist leer. Wie komisch, das Leichentuch liegt zusammengerollt dort. Und da, ein Licht, ein Engel. Wir schrecken erst, aber dann spricht er zu uns. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Kann das wirklich sein? Träumen wir? Aber der Engel steht leibhaftig vor uns. Seine Botschaft ist eindeutig. Jesus lebt, er lebt. Wir können es gar nicht fassen. Das müssen wir unbedingt allen weitersagen. Wir werden jetzt zu den Jüngern laufen, die noch ganz traurig zusammenhocken. Auch du hast diese tolle Botschaft von Ostern jetzt von mir gehört. Auch wenn diese ganze Geschichte schon vor 2000 Jahren passiert ist, kann dich das auch fröhlich machen. Denn Jesus lebt wirklich und er ist immer an deiner Seite. Auch wenn du ihn nicht siehst, er kann gut verstehen, wenn du traurig bist. Aber mit ihm gibt es auch immer einen Ausweg. Er hat sogar den Tod besiegt. Deshalb komm mit, heraus aus dem Grab, hinein in die Osterfreude. Hier muss ich mich nun von dir verabschieden. Schön, dass du mir zugehört hast. Nun weißt du, was zu Ostern geschah. Es ist das Fest der Auferstehung von Jesus, Gottes Sohn.